Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer Folge 218. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich und wir haben heute so eine Mischung. Wir sitzen im Studio in Köln und machen jetzt die Anmoderation und auch die Abmoderation. Aber die Berichte selbst, die haben wir noch von der CeBIT mitgebracht. Wir haben da einige Gespräche, einige sehr interessante Gespräche geführt.
Ja, und ich begrüße auch alle, die jetzt nach der CeBIT wieder kräftig zuhören.
Kräftig zuhören?
Ja.
Dann fangen wir einfach mal an.
Wir stellen Ihnen jetzt einen IT-Direktor, und zwar des BMI, das sind alles Abkürzungen. BMI heißt Bundesministerium des Innern, vor. Und dieser IT-Direktor ist verantwortlich für die Computer, ja, kann man sagen, in der Region?
Kann man so sagen,
ja. Ja?
Für alle Computer.
Naja, wir koordinieren den Einsatz der Informationstechnik in den Bundesbehörden.
So, das muss ich überlegen, das ist Herr Martin Schalbach. Wie viele Computer gibt es denn?
In der Bundesverwaltung?
Ja.
Na, wir haben über 300.000.
300.000?
Ja, wir haben so entsprechend viele Beschäftigte, klar. Ja.
Wir haben da letztens so Sendungen gemacht, über dass die Chinesen die Regierung angegriffen hätten. Haben Sie da was mitgekriegt?
Naja, es ist so, dass in Deutschland, wie auch in vielen anderen Staaten, die Rechner der Regierung, ebenso wie die Rechner von Unternehmen, von Trojanern immer wieder befallen werden, die zu Spionage- oder Sabotagezwecken eingesetzt werden. Und das haben wir natürlich auch in unseren Systemen festgestellt, wie das auch viele Unternehmen in Deutschland feststellen. Und die Urheber von solchen Angriffen sind immer relativ schwierig herauszufinden. Sie wissen ja, wie das ist mit Botnets. Man weiß immer nie so ganz genau, wer dahinter steht.
Die Regierungsrechner sind botnetzfrei. Weiß man das?
Das wissen wir relativ gut, weil ein Botnetz sich ja dadurch auszeichnet, dass die einzelnen Bots regelmäßig versuchen, mit ihren Command-and-Control-Servern Kontakt aufzunehmen. Und wir natürlich an den Firewalls der Regierungsnetze verhindern, dass so eine Kontaktaufnahme stattfindet.
Wie kommt denn eigentlich diese Schadsoftware auf diese Regierungsrechner? Mal ganz allgemein gesprochen, da gibt es sicherlich ganz unterschiedliche Sicherheitsstufen noch.
Ich meine, das hat sich in den letzten Jahren ja geändert. Früher sind Trojaner verbreitet worden über E-Mails überwiegend. Sie haben eine E-Mail angeklickt, im Anhang war dann irgendwie ein Schadprogramm. Heute ist es typischerweise so, dass man sich infiziert über Websites, über Browsen auf Websites. Und diese Websites sind infiziert, haben Schadprogramme.
Bis zu 20.000.
Ja, genau. Und da sind ja teilweise auch ganz renommierte Websites drin, die irgendwie keine Hacker-Sites sind, wo man weiß, da wird ein Botnetz drüber verbreitet. Renommierte Seiten, die ihrerseits gehackt worden sind und eine Schadsoftware reinbekamen und die lädt man sich dann runter und das ist der Verbreitungsweg.
Haben Sie denn immer JavaScript eingeschaltet und Java eingeschaltet und Cookies eingeschaltet auf Ihren Rechnern?
Also wir empfehlen allen Bundesbehörden, aktive Inhalte komplett auszuschalten. Wir haben das in den Sicherheitsbehörden des Bundes durchgängig getan. Das heißt kein JavaScript, kein ActiveX. Da beschweren sich die Mitarbeiter natürlich teilweise darüber, dass sie dann irgendwie bestimmte Inhalte im Internet nicht anschauen können oder auch Flash. Mhm. In den Sicherheitsbehörden ist das überall so. Das ist nicht in allen Behörden in Deutschland natürlich so. Aber das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik empfiehlt das, weil man nur so ganz sicher sein kann, dass man sich keine Schadprogramme runterlädt.
Für das tägliche Arbeiten, Briefe schreiben und so Sachen, muss man ja auch nicht alles haben.
Das stimmt.
Kann man das so runterschrauben bei den Mitarbeitern, dass man sagt, also ASCII-Texte, das ist schon okay? Und
nee, darum geht es ja nicht.
Aber kein USB-Stick?
Na, USB-Sticks sind in der Regel verboten.
Ja.
Und wenn man dann einen Inhalt haben will, dann gibt es irgendwo zentrale Rechner, auf denen die USB-Sticks eingelesen werden können oder beschrieben. Also hier für die CeBIT-Vorbereitung haben wir auch USB-Sticks eingesetzt, aber es gibt ja nur einige wenige Rechner und da laufen relativ gute Virenscanner.
Wie groß ist denn Ihr Team? Also wer kümmert sich um IT bei BMI und letztendlich bei der Regierung?
Jede Bundesbehörde hat einen eigenen IT-Bereich natürlich, um die Leute zu betreuen, die dort mit den Rechnern arbeiten. Wir haben einige Behörden in der Bundesverwaltung, die sind interne IT-Dienstleister, die haben Rechenzentrumsbetrieb, zum Beispiel das Bundesverwaltungsamt in Köln. Das hat ein großes Rechenzentrum, 200 Mitarbeiter. Und im Innenministerium sind etwa 100 Mitarbeiter damit beschäftigt, den IT-Einsatz in der Regierung und auch Fragen der IT-Sicherheit und Ähnliches zu koordinieren. Aber das ist auf einer übergeordneten Steuerungsebene, die die gesamten IT-Verantwortlichen in der Bundesverwaltung dann entsprechend anleitet, unterstützt, berät und so.
Gerade in der letzten Zeit ist es immer wieder dazu gekommen, dass über PDF-Dokumente Schadsoftware eingefügt worden ist, weil eben da JavaScript drin war. Ja. Wie sieht das bei Ihnen aus? Was haben Sie damit für Erfahrungen gemacht? Und was tun Sie dagegen?
Naja, man muss halt immer sehen, dass man die neuesten Versionen irgendwo einspielt, dass man Patches einspielt und PDF-Dokumente sind aber sicherlich ein Problem, klar. Man muss solche Dokumente genauso, bevor man sie bekommt, durch einen Virenscanner durchschicken wie ausführbare Dateien oder wie
XML.
XML ist nicht so ein großes Problem.
Dann haben Sie genug zu tun, ne? Das ist, man muss ja ständig auf der Hut sein.
Ja, also wobei, das tun wir ja nicht mit den Menschen im Innenministerium, sondern da gibt es das BSI in Bonn. Ja. Das BSI hat so 450 Mitarbeiter. Das sind ganz überwiegend Mathematiker, Kryptografen, IT-Leute. Und das sind diejenigen, die eigentlich fachlich sich das anschauen und die auch genau wissen, vor welchen Schwachstellen müssen wir warnen. Und die alle anderen Behörden unterrichten, sobald eine Schwachstelle auftaucht.
Eine der größten Arbeiten wird in nächster Zeit der neue Personalausweis sein, der ja nun neue Funktionen erhält, der meiner Ansicht genau das Richtige auch macht, dass man da jetzt so eine Art digitale Unterschrift mit hat und darunter dann eine sogenannte API liegt, also so eine Application Programmers Interface, wo man dann andere Applikationen damit realisieren kann. Und zwar sind es mittlerweile, glaube ich, 30 Stück schon geworden, hat man mir gesagt. Also dass die Gesundheitskarte auch eventuell vom... Nein?
Nein.
Wo man die Identität feststellen kann bei der Gesundheitskarte?
Hat nichts damit zu tun.
Hat mir der Herr Gärtner was Falsches erzählt?
Ja, weiß ich nicht. Haben Sie Herrn Gärtner falsch verstanden?
Ja.
Gesundheitskarte und Personalausweis sind voneinander getrennt. Mhm. Das hat nichts miteinander zu tun. Wenn man ein Lesegerät hat, dann kann die Gesundheitskarte damit genauso gelesen werden, wenn sich ein Bürger, eine Bürgerin ein Lesegerät anschafft, wie der Personalausweis. Auf dieser Ebene sind sie technisch irgendwie kompatibel, damit die Leute sich nicht zwei Lesegeräte kaufen müssen. Mehr haben die nicht miteinander zu tun.
Bei dem Personalausweis gibt es ja verschiedene Ebenen. Ich kann ja nun für einige Anwendungen freigeben, wer meine Daten auf meine Daten zugreifen soll. Ja. Wie ist das technisch realisiert? Machen die Lesegeräte das? Kann zum Beispiel mein Finanzamt aus dem Personalausweis ohne meine Zustimmung alles auslesen oder irgendein
Gericht?
Gar nichts.
Muss jeder, der was lesen will, eine
Zustimmung haben.
Denn der neue Personalausweis, der hat einen sogenannten elektronischen Identitätsnachweis. Der es erlaubt, dass man Identitätsdaten des Ausweises einem Diensteanbieter, also jemandem, der im Internet irgendeinen Dienst bringt, oder am Finanzamt, der Steuererklärung oder so, übermittelt. Jede diese Datenübermittlung muss der Einzelne freigeben. Da gibt es eine Software, Bürgerclient. Diese Software gibt es für PC, also für hier Microsoft, für macOS, für Linux. Diese Software fragt, wenn dann jemand ihre Daten haben will, von Ihnen die PIN ab. Und Sie können dann ankreuzen, das können Sie sich mal auf dem Stand in Halle 9 anschauen, hier auf der CeBIT, Sie können ankreuzen, welche Datenfelder übermittelt werden. Wenn das Finanzamt also beispielsweise Ihnen sagt, ich möchte gerne folgende Angaben, Name, Vorname, Anschrift, dann können Sie diese Felder ankreuzen und dann das mit der PIN-Eingabe freigeben.
Das heißt, ich kann ganz individuell jedes Mal neu sagen, du darfst das wissen, du darfst das nicht wissen.
Genau, in jedem Einzelfall. Zunächst mal müssen die Bürgerinnen und Bürger ab 1. November entscheiden, wollen sie diese Funktion überhaupt? Weil sie können die Personalausweise bekommen, mit und ohne. Wenn sie die ohne wählen, dann können sie es nicht machen. Dann können sie es auch nicht, sagen wir mal, tagtäglich entscheiden, sondern dann müssen sie wieder zur Behörde hin und sagen, ich habe es mir anders überlegt. Wenn sie mit der Funktion das wählen, dann müssen sie in jedem Einzelfall, in dem Daten des Personalausweises übermittelt werden, müssen sie diese einzelne Datenübermittlung bestätigen, weil es sind ja unterschiedliche Empfänger.
Mhm. Kann ich da was anfangen bei eBay mit, im Internet zu kaufen?
Also eBay beschäftigt sich damit genauso wie inzwischen 130 andere Unternehmen. Also wir haben 30 Unternehmen, mit denen wir eng zusammenarbeiten, Unternehmen und Behörden, von der Rentenversicherung über Versicherungsunternehmen bis zu Kraftfahrzeugzulassungsstellen oder Banken, die damit Kontoeröffnung machen wollen. Und wir haben 100 weitere Unternehmen, die angefangen haben, sich zu beschäftigen. Vodafone war jetzt in der Presse und von eBay wissen wir, dass sie es auch tun, weil die Idee haben, dass der Personalausweis geeignet sein kann, wenn man sich zum ersten Mal im Internet bei einem Dienst anmeldet, dass man sich dann identifiziert. Es wird nicht so sein, dass man im Internet bei allen möglichen Vorgängen ständig einen Personalausweis rauszückt und eine sechsstellige PIN eingibt. Aber für die Erstregistrierung, die man ja häufig hat, dafür ist es ein besonders sicheres Mittel, weil man auf die Art eben, die Kryptologen sagen ja immer, das ist sozusagen Zwei-Wege-Authentisierung. Jemand, der sich authentisiert, braucht die Karte und die PIN.
Wer sagt denn, dass es sicher ist?
Na, dafür haben wir das BSI. Das BSI ist ja Kern der Aufgaben des BSI ist die sogenannte Zertifizierung von Sicherheitstechnik. Das heißt, die schauen dies sich an auf unterschiedlichen Ebenen, welche kryptografischen Verfahren da verwendet und so weiter und so fort und stellen dann ein Sicherheitszertifikat aus. Und das haben die für diese Technik auch gemacht. Und es sind da unterschiedliche Hersteller beteiligt und es ist jetzt auch kein, sagen wir mal, Zauberwerk, weil wir haben in Europa ja schon in etlichen Staaten elektronische Ausweise im Feld, in Spanien, Portugal, Niederlande, Estland.
Gibt es für die Judikative, Exekutive irgendeinen Zugriff darauf, irgendeine Hintertür, dass die sagen kann, ist mir wurscht, Strafverfolgung, wir wollen jetzt die Daten haben, die da drauf sind?
Online gibt es das nicht, weil der Personalausweis ist natürlich in ihrer Tasche.
Ja.
Es gibt keine Kopie davon. Also sie geben ihre Daten ab, die Daten kommen auf den Personalausweis und es wird keine Kopie hinter, bleibt bei der Behörde. Aber wenn sie an einen Polizeibeamter beispielsweise ihren Personalausweis auslesen will, dann kann der Polizeibeamte, wie auch heute, diesen Ausweis lesen, wenn er den Ausweis hat. Das heißt, die Polizisten haben spezielle Lesegeräte. Das ist auch nötig, weil ansonsten würde er sie bewusstlos irgendwo finden und würde ihre Adresse und ihren Namen möglicherweise nicht auslesen.
Aber Polizisten können lesen bei uns.
Polizisten können lesen. Für das Auslesen des neuen Ausweises brauchen sie aber noch ein Lesegerät. Damit kriegen sie die Daten, die heute eh schon draufstehen. Name, Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort, Anschrift.
Augenfarbe.
Gültigkeitsdatum. Augenfarbe
steht, das steht im Schild nicht drin.
Das steht auch im Klartext drauf, mit Ausnahme der Anschrift. Die Anschrift ist dann, weil man die auch ändern kann, die ist dann im Chip, die kann der Polizist auslesen.
Kann man den Chip auch nachprogrammieren dann, wenn ich meine Anschrift ändere?
Man kann den Chip, das kann aber nur die Personalausweisbehörde, weil man dafür spezielle Geräte braucht.
Also brauchst keinen neuen Ausweis.
Keinen neuen Ausweis, auch wenn Sie zum Beispiel die PIN vergessen, kann die PIN rückgesetzt werden oder man kann den Ausweis auch sperren lassen.
Sieht dann ja vielleicht ein bisschen besser aus, als wenn ich heute umziehe und kommt so hinten so ein Papieraufkleber drauf.
Ja, mit gut.
Neuen Straße und
ja, gut. Das wird man aber für das.
Ja. Okay. Wir warten auf den 1. November, wenn es richtig losgeht. Im Moment sieht man in der Halle 9, dass da eine riesengroße Schlange ist, die alle einen Test Personalausweis haben wollen. Der sieht aus wie ein richtiger Ausweis. Und als ich vorbeigegangen bin, habe ich viele, viele junge Leute da gesehen, die sich angestellt haben. Und ich habe gehört, die würden alle ein älteres Alter abgeben. Das könnte man dann machen. Dann wäre vielleicht ein schneller Zugang zur Diskothek möglich, wenn man den Finger auf den Test hält, oben links.
Es steht nicht Bundesrepublik Deutschland drauf.
Ja.
Und es ist ein dicker roter Balken drüber über die Ausweise, die wir hier auf der CeBIT ausstellen. Ja, das weiß jeder Kontrolleur an der Disco, dass so ein Personalausweis nicht aussieht.
Also recht vielen Dank für diese Informationen.
Und bin Sie mal gespannt. Sie haben vieles jetzt klargestellt, was da oben bei mir im Kopf irgendwie wirr war.
Schön. Und jetzt? Ich wollte Ihnen noch ein Kompliment für Ihre 200. Sendung überbringen. Ja. Das haben wir ganz vergessen. Wollten wir eigentlich drüber reden, weil ich habe im Urlaub habe ich 200 Minuten lang 200. Sendung gehört. Das war toll.
Ja. War der Urlaub lang genug?
Ja, das war gut. Ich war 2 Wochen im Urlaub und ich bin jeden Morgen da im Fitnessstudio aufs Fahrrad gestiegen und habe mir 30 Minuten der Sendung und nach einer Woche war ich durch.
Ja. Gut. Ja, auch von meiner Seite schönen Dank. Ich denke, wir sollten nochmal sprechen, wenn der Ausweis dann eingeführt
wird,
wie die neuen Erkenntnisse sind.
Prima. Herzlichen Dank.
Okay. Heute ist bei uns im Studio auf der CeBIT 2010 Herr Professor Walster. Es geht um ein Produktgedächtnis. Jetzt habe ich am Anfang gedacht, was ist denn das eigentlich, Produktgedächtnis? Aber mir ist es schon oft passiert, ich habe Fleisch gekauft in irgendeinem Laden und wusste nicht, stimmt denn das Datum darauf auch wirklich? Oder ich war in der Werkstatt und wollte auf Kulanz etwas haben, weil die Garantie abgelaufen ist. Haben die gesagt, naja, weiß erstmal nach, hast du alle Inspektionen gemacht, hast du Originalteil? So, aber aus dieser Misere kommen wir ja raus mit Ihrer neuen Entwicklung, die Sie hier vorstellen.
Ich glaube, wir müssen noch ganz kurz dazu sagen, er ist vom DFKI, von der in Saarbrücken, für künstliche Intelligenz.
Nicht nur in Saarbrücken.
Ja. Gut, also wenn wir das alles aufzählen, wird die Sendung zu kurz. Okay, jetzt geht's also zum Gedächtnis.
Ja, also wir haben ein großes Projekt jetzt seit 2 Jahren schon, wo wir zusammen mit der Industrie verschiedenen Anwender versuchen, dass die Produkte ein digitales Tagebuch führen. Das basiert auf einer neuen Technologie, sozusagen der Nachfolgetechnologie von RFID. Das sind sogenannte Funksensoren. Die werden einerseits zur Identifikation des Produktes eingesetzt, aber andererseits haben sie kleine Sensoren, Billigsensoren, die die Helligkeit Feuchtigkeit, den Druck, die Temperatur verfolgen können. Ich will Ihnen ein ganz simples erstes Produkt geben, was es heute schon für den Kunden gibt. Wir haben mit DHL entwickelt das Paket, das sozusagen die Temperaturkette verfolgt. Wenn Sie nämlich Blutplasma versenden wollen, also hat gerade einer Blut gespendet, jetzt soll das weggeschickt werden. Ja, Moment, da muss ständig überwacht werden, ob die Kühlkette erhalten ist, denn sonst können Sie das Blut wegwerfen als Konserve. So, jetzt als Dienstleistung ist dieser Funkchip direkt an dem Produkt drin und egal, von der Produktion, vom Krankenhaus bis zum nächsten, wird das alles überprüft. In dem Sinne ist es nur die Temperatur. Wir machen das aber für Helligkeit. Denken Sie an Pharmaprodukte, wenn Sie zum Beispiel irgendwelches Serum verschicken, wenn das zu stark der Sonnenlicht ausgestrahlt ist, oder Sie kennen es bei Ihrem guten Rotwein, oder der soll Bier. Ja auch nicht, oder beim Bier. Ja. Oder Sie haben den Fall Druck, wenn Sie Negerküsse oder belgische Luxuspralinen schicken, dann sollen die ja nicht schon zerdrückt sein, wenn sie beim Kunden ankommen. All das können wir erfassen und das Ganze geht über Maschine-zu-Maschine-Kommunikation. Das heißt also, die Verbindung zwischen Internet, Funk basiert im Internet, Sensorik, Billigsensorik muss ich dazu sagen, und Identifikation. Das macht dann das Produktgedächtnis aus. Das heißt, wir führen ein Tagebuch, also sozusagen später am Kühlschrank, an Ihrem eigenen Kühlschrank können Sie ablesen, ja, wie ist denn diese Eierpackung vom Hof bis zu mir gekommen und waren diese Eier jemals über 25 Grad erhitzt, dann kann ich nämlich keine Mayonnaise draus machen, da ist Salmonellengefahr. Achtung, leuchtet dann auch auf. Das ist die Idee und wir wollen das auch benutzen, um sogenannte Bio-Produkte, wo der Kunde heute schon ein bisschen kritisch ist, ist auf der Bio-Pizza wirklich Bio drauf. Das kann ich in dem Produktgedächtnis nachgucken und zwar mit meinem Handy. Ich kann ein ganz normales Handy, NFC-Handy ranhalten, kann den Chip auslesen, kriege dann die Information. Jetzt werden Sie sagen, naja, im Moment noch ein bisschen Zukunftsmusik, bis das an der Pizzapackung ist. Wir machen das aber heute schon bei hochwertigen Produkten im Auto. Beispielsweise haben wir eine Blackbox, die kennen wir alle vom Flugzeug, jetzt im Auto, wo das Auto exakt Buch führt, welche Scheibenbremsen wurden erneuert, sind das die Original BMW oder Mercedes Scheibenbremsen, sind da Fremdhersteller eingebaut, kann ich alles verfolgen, wie das heute beim Flugzeug schon gemacht wird.
Sagen die Bremsbeläge das dann dem Chip?
Richtig, die Bremsbeläge sagen das, wir lesen die auf der Packung ein. Die Bremsbeläge kann man einbauen, aber Achtung, das sind Fremdhersteller, die haben natürlich nicht unbedingt die Qualitätsnorm erfüllt, sie passen aber dazu.
Aber jetzt bekomme ich ein bisschen Grummel in den Bauch, wenn ich mir das so anhöre. Wenn ich in die Werkstatt fahre, dann möchte ich aber nicht, dass meine Werkstatt sagt, du hast da Scheibenbecher von irgendeinem Billigheini gekauft. Ja. Du bist mit deinem Auto irgendwo gewesen, wo du vielleicht gar nicht hin solltest.
Die Garantie weg.
Du hast, also das sind doch meine Daten, die darf doch gar kein anderer wissen. Wenn ich nicht sage, okay, du willst mir Garantie geben, was kostenlos, dann weiß ich dir das.
Ja.
Aber von sich aus...
Richtig. Sie haben deshalb, das ist ein sehr guter Punkt, wir wollen natürlich den Schutz der Privatsphäre und der Daten, die mir gehören, durchführen. Und hier haben wir gerade vorgeführt, wie wir mit dem neuen Personalausweis einen rollenbasierten Zugriff. Wir können sagen, auf diese Daten darf jetzt meine Werkstatt beispielsweise nicht zugreifen, aber zum Beispiel, wenn ich das Fahrzeug verkaufen will, dann sage ich, wenn du mir hier 500 Euro mehr gibst für das Auto, dann darfst du sogar alle Daten angucken als Gebrauchtwagenkäufer, weil dann hat der Gebrauchtwagenkäufer volle Transparenz. Und insofern haben Sie völlig recht, je nachdem kann ich Datensätze freischalten. Das ist unser Konzept.
Aber wie groß ist denn das Gedächtnis? So ein Leben von einem Auto, sagen wir mal 4 Jahre, kommt einiges zusammen.
Ja, aber Sie wissen ja heute, Speicherplatz ist nicht mehr das Problem. Wir haben einen Standard entwickelt, mit dem wir das speichern. Und wir können ja heute zum Beispiel im Auto heute schon Gigabyte speichern. Ich bin überzeugt, in einigen Jahren werden wir auch unser eigenes Leben in der Blackbox, ne, dass ich alles aufzeichne, wo war ich. An der Armbanduhr können wir Terabytes haben. Alles, was ich jemals, wo ich war, was ich gesprochen habe, kann ich aufzeichnen.
Speichern ist nicht das Problem. Sehe ich auch so. Aber diese einzelnen Chips, ich muss sie ja auslesen können. Die müssen ja einzigartige Adressen haben.
Richtig.
Wie spreche ich die an? Hängen die irgendwo mit dem Internet oder brauche ich da spezielles Protokoll?
Ja, also Sie haben völlig recht, wir brauchen für diese Maschine-zu-Maschine-Kommunikation auf jeden Fall IP-Version 6. Das ist gar keine Frage, denn wir werden, wenn wir alle Alltagsgegenstände digital veredeln, brauchen wir einen ganz großen Adressraum. Brauchen für ein Auto schätzungsweise 50 bis 100 IP-Adressen und das können Sie mit dem normalen IPv4 nicht mehr machen. Ja. V4 also, ist nicht mehr möglich.
V6 hat doch, glaube ich, Millionen.
Ja, nicht nur Millionen.
IPv6 hat 340 Sextillionen Adressen. Das sind 340 mal 10 hoch 38.
Richtig. Sie können das jedes Molekül, was auf im Universum ist, können Sie eigentlich mit IP-Adresse ansprechen. Also da brauchen wir uns keine Sorgen zu machen.
Das jetzige, was wir haben, IPv4, hat weniger als 4,3 Milliarden Adressen. Also viel weniger, als wir Menschen auf der Erde haben. Also deswegen muss es...
Das kann nicht funktionieren. Und der Datenverkehr steigt damit an. Denn wir sagen, in Zukunft, ich sehe das so, dass in 10 Jahren diese Technik so weit ist, dass wir sagen, wir haben mehr Datenverkehr zwischen Maschinen, Geräten, Bauteilen und Alltagsgegenständen, als wir heute durch den Menschen ausgelöst. Heute sind natürlich die Videostreaming, YouTube und so weiter die großen Netztraffic-Erzeuger, aber das wird durch Maschinen übernommen.
Klingt nach Internet der Dinge.
Richtig. Deshalb ist unser Projekt Semantisches Produktgedächtnis ist auch eine Initiative im Bereich Internet der Dinge, wo wir wirklich mit Logistikunternehmen, mit Produktionsunternehmen oder Automobilunternehmen, mit Softwareherstellern wie SAP, Software AG zusammenarbeiten und wir sehen für Deutschland eine riesige Chance darin. Warum? Weil Deutschland führend ist auf dem Gebiet eingebettete Systeme, das heißt Chips, die unsichtbar im Auto sind, also nicht die Prozessoren, die im normalen Laptop, im Telefon drin sind. Wir wissen heute, dass 90% aller Prozessoren, die hergestellt werden weltweit, sind ja eingebettete, unsichtbare Computer. Und das sind genau auch diese Funksensoren.
Wie groß oder wie klein sind denn diese Sensoren und was werden sie kosten und vor allen Dingen, wann sind sie verfügbar?
Wir haben also jetzt schon solche ersten Serien da. Es gibt große Hersteller, die bereits auch in kleinen Serien herstellen. Und im Moment kostet ein solcher Funksensor noch zwischen 1 und 5 Euro. Wir haben aber auch schon ganz günstige zu ungefähr 40 Cent. Denn wenn wir an die Pizzapackung denken, da können wir keinen 2-Euro-Sensor dran packen. Interessant wird es übrigens auch ein Thema in Deutschland, wo wir sehr stark forschen, ist die sogenannte organische Elektronik, wo wir sozusagen Plastikchips herstellen, die aufgespritzt werden können. Das heißt also eine Elektronik, ein Funksensor, der gar nicht mehr auf Siliziumbasis hergestellt wird, sondern ich sag mal vereinfacht gesagt, wie mit einem Jet-Ink-Drucker, ja, auf die Packung gedruckt wird. Und dann ist gar kein Unterschied. Heute haben wir den Barcode und dann haben wir hier schon einen Sensor, ja, die Elektronik, weil wir, wenn wir eine größere Fläche haben, diese Prozessoren in der organischen Elektronik, die laufen etwas langsamer, die haben nicht die Clock Rate, die wir von unserem Prozessor, das macht aber nichts, denn die Pizzapackung, ob sie da jetzt, sagen wir mal, eine halbe Sekunde länger warten oder nicht, das spielt ja keine Rolle. Wobei, das zieht jetzt ganz große Kreise. Wir haben schon bei W3C jetzt eine Gruppe, die dieses Produktgedächtnis auch als Norm, als neuen Standard, denn ganz wichtig zu betonen ist, jeder muss es ja auch verstehen können, was da gespeichert ist. Das heißt, wir brauchen einen internationalen Standard, dass auch inhaltlich das, was gespeichert ist, wieder ausgelesen werden kann. Nicht nur Bit und Byte, sondern von der Semantik, also vom Verständnis her.
Also ich glaube, wir haben doch länger damit zu tun und vielleicht ist das Warengedächtnis ja besser als mein eigenes.
Ja, und bei Ihren biologischen Sensoren habe ich mir gerade überlegt, könnte man die auch auf die Brötchen direkt draufspitzen und mitessen?
Ja, kein Witz. In Japan wird das schon gemacht. Solche Sensoren werden in die Banane reingespritzt, weil dann das Gewicht der Banane dort drauf ist. Und wenn sie dann an der Kasse gehen, braucht nicht mehr gewogen zu werden, weil ja praktisch das Gewicht. Und diese Biochips sind kompatibel. Sie können die essen. Die sind also praktisch in Glas eingekapselt. Die werden natürlich wieder ausgeschieden. Hoffentlich sie essen den Chip mit der Banane.
Das heißt, man kann dann auch den Weg der Fäkalien verfolgen.
Richtig.
Hoffentlich macht der Mensch bei dem alles mit.
Dankeschön. Jetzt wollen wir weitermachen. Irgendwann waren wir der Meinung, dass das Moore'sche Gesetz ewig Gültigkeit hat. Wir waren auch der Meinung, dass unsere Prozessoren immer schneller werden. 1, 2, 3, 4, 8, 10, 20 Gigahertz. Es gab auch Prozessoren mit 10 GHz, nur waren die technologischen Probleme derart hoch, dass man Schaltgeschwindigkeiten hatte und Strukturgrößen hatten, die zurzeit nicht beherrschbar sind.
Und Wärmeprobleme, ne?
Ja klar, durch diese Geschwindigkeiten. Ja. Denn die Verlustleistung, die entsteht ja eigentlich nur im Schaltmoment. Wenn also kein Strom fließt, ja, kann keine Leistung entstehen. Und wenn der durchgeschaltet ist und der Widerstand theoretisch null wäre, also auch ohne Spannungsabfall, kann auch keine entstehen. Nur während des Schaltzeitpunktes. Ja. So, und der muss dann ganz, ganz schnell geschehen, damit die Zeit, wo Leistung entsteht, sehr kurz ist. Aber das hat man technologisch mit unserer heutigen Technik nicht in den Griff bekommen. Und deswegen ist man auf Multicore umgestiegen. Und wir sehen es ja selbst. Wir haben ja diese Dual-Core 2, 4 ist gang und gäbe heute. 6 sind jetzt gerade auf den Markt gekommen. 8 sind angekündigt, die werden auch noch dieses Jahr kommen. Und wir haben auch schon 48-Core und wir haben auch schon 84-Core-Prozessoren, die im Labor laufen. Aber wir haben ein Problem. Wie kriegen wir die Kerle, die auf diesem kleinen Gehäuse da vereint sind, alle zum Arbeiten? Die meisten liegen in der Ecke und tun nichts. Heinz Schmitz, und das ist unser Thema heute.
Ja, hallo. Ja, wie du schon sagtest, die Multicore-Technik wurde notwendig, um einfach schneller oder die Leistungssteigerung beizubehalten. Was nicht mitgehalten hat, ist die Software, und das macht Probleme. Es gibt zum Beispiel Forscher von der University of Washington, die untersuchen das Problem, warum Multicore-Prozessoren öfter abstürzen als Single-Core-Prozessoren.
Und warum?
Die Lösung ist die, dass die Software nicht dafür geeignet ist. Es gibt zwar Compiler, die parallelisieren die Prozesse, aber wenn ich eine Aufgabe zerteile und gebe die mehreren Prozessoren zur gleichen Zeit zur Abarbeitung oder Teilprozesse zur Abarbeitung, dann muss man immer auf den langsamsten warten, bis der da ist, bevor man weiterarbeiten kann. Wenn man das nicht macht, dann steht das Programm plötzlich. Und dann stehen plötzlich Browser oder Abrechnungsprogramme oder Grafikprogramme oder Renderprogramme stehen plötzlich, weil sich die einzelnen Prozesse nicht aufeinander abstimmen.
Ja gut, aber diese Probleme, die kennen wir ja nun seit Jahren oder Jahrzehnten und man hat immer versucht, sie rein theoretisch auch vom Ansatz her irgendwo zu lösen. Die wirkliche Lösung ist nicht da. In kleinen Schritten nähert man sich aber.
Ja, damals gab es ja die Transputer. Das war ja auch eine große Zeit, dass man sagte, oh, da haben wir jetzt etwas, die kann man parallelisieren. Mhm. Und wir haben da Occam dazu als Software.
Ja.
Und man hatte große Hoffnungen in dieses Occam. Das ist aber völlig weg, oder?
Das ist weg und ist durch die normale, ist, was damals auch war, die Prozessoren wurden so schnell, viel schneller, dass es einfach nicht mehr notwendig war. Man kriegte die Prozesse anders in den Griff. Heute ist eben, wie gesagt, Multicore gang und gäbe. Die Mainstream-Software, die unterwegs ist, ist an sich nicht Multicore-fähig, die meisten Programme, die heute da sind. Deswegen treten auch relativ wenig Probleme damit auf. Die nehmen sich, oder das Betriebssystem verteilt dann die Leistung. Es nimmt ein Programm, das startet und sagt, okay, der Kern ist gerade frei, der kriegt das Programm. Dann kriegt er das nächste, das kriegt dann der andere Kern. Die laufen dann im Prinzip auf einem Core oder auf einem Prozessor, bis ein Interrupt-Punkt da ist. Wenn er also wartet auf irgendwas, dann legt er sich ja zu schlafen, in den Idle-Prozess, hat im Prinzip nichts zu tun. Und wenn er wieder anstartet, guckt das Betriebssystem wieder, wer hat denn gerade die meiste Zeit und der Kern kriegt das.
Man kann sich das ja ein bisschen angucken, wenn man so ein Double-Core hat in den Systemprogrammen.
Im Taskmanager kann man sich das
ansehen. Wenn man so einen Monitor aufruft und dann kann man gucken, wie die verteilt werden.
Ja, ja.
Manchmal ist es ganz, ganz einlastig nach der einen Seite.
Ja.
Manchmal funktioniert es auch.
Das ist, wenn man einen großen Rechenprozess hat. Der findet meist auf einem Kern statt. Da kann man sehen, wie dann die Auslastung hochgeht und die bleibt dann auch oben. Und wenn denn dann ein Input erwartet wird oder ein Plattenzugriff, da kann man sehen, da geht der runter und dann landet der vielleicht auf einem anderen Kern. Das ist dann betriebssystemabhängig, je nachdem, wie das ist. Windows ist, macht das irgendwie, ein Mechanismus, der einprogrammiert worden ist. Der Wolfgang Rudolph sagte eben, bei Linux kann man das einem Kern zuweisen, dass man das Betriebssystem selber zumindest einem Kern zuweist. Und dann macht auch das Betriebssystem das irgendwie, um die Last zu optimieren. Gegen diese Abstürze, die so zwischendurch mal passieren, ne, das sind die leider auch nicht gewappnet. Da muss man eben schauen mal, es gibt also Software-Tools mittlerweile, die gerade entwickelt werden, um im Kompilierprozess so Sachen auszuprobieren und zu untersuchen und die Fehlerursachen dann zu finden.
Ja, also ich wundere mich ja selbst, meine eigene Rechnerausstattung, der eine ist 3,5 Jahre schon alt, das sind eigentlich unglaubliche Zeiten, aber ich bin voll zufrieden mit dem Double Core. Ich bin voll zufrieden. Und wenn ich mir den Monitor anschaue, da weiß ich gar nicht, was ich mit 4 Cores machen soll. Also die Notwendigkeit besteht nicht.
Das ist absolut richtig. Ja. Also ich habe mir vor einiger Zeit auch neue Rechner in Anführungszeichen gekauft. Das sind so kleine Platinen, die sind so, na, sagen wir mal, so 20 mal 20 Zentimeter groß, passiv, liegen ohne Gehäuse hinter meinem Display. Festplatte habe ich aufgehangen, damit sie nicht auf dem Schreibtisch rumbrummt.
Und leise ist, ja.
Und
ja,
leise ist. Und ich höre gar nichts mehr, weil das Ding passiv ist. Und es ist ein moderner Rechner mit 1,6 Gigahertz Taktfrequenz, ein Atom drauf.
Ein Core oder zwei?
Dual-Core. So. Und damit komme ich zurecht. Ich habe keine Probleme in der Geschwindigkeit, überhaupt keine.
Ja, für Textprogramme und für normale Fotos
E-Mail und so weiter.
Völlig ausreichend.
Ja, und selbst für Sachen wie Audioschnitt oder so. Videoschnitt mache ich ja gar keinen und Audioschnitt ja ab und zu mal irgendetwas zusammenknoten oder so. Aber das ist ausreichend. Und diese übertriebenen Dinger braucht der Privatmann meiner Meinung nach nicht, wenn er kein Hardcore-Gamer ist und Multicore-fähige Spiele spielen.
Wolfgang, dazu noch eine Sache. Es ist, wenn du Bildverarbeitung machst, große Bilder, deine Fotos bearbeiten willst und sowas, dann bist du sehr schnell dabei, dass du dann gerne Profilspeicher und viel Prozessorleistung hättest, weil es einfach lange dauert.
Ja, also Lösung haben wir dafür noch keine. Wir haben also aus diesem einen Pferd vor der Kutsche Computer, das immer schneller wurde, dann plötzlich mehr gemacht, 2 und 4 und es werden noch mehr werden. Aber selbst wenn ich 80 Pferde nebeneinander habe, schneller werden sie auch nicht. Ich muss also dann sehen, dass ich die Arbeit verteilt kriege.
Aber wir werden sehen, dass in den nächsten Jahren die Softwaretechnologie dafür kommt.
So, das war's, glaube ich, für heute, oder? Haben wir noch was?
Ja, wir müssen uns noch in aller Ruhe verabschieden. Und vielleicht sollten wir darauf hinweisen, dass wir Ostermontag wieder eine Sondersendung haben.
Ja, genau.
Und in dieser Sondersendung werden wir uns etwas unterhalten über die Entwicklung der Telekommunikation. Das heißt also, wie haben wir früher kommuniziert, wie hat sich das entwickelt, wie sieht's heute aus und eventuell auch, wie könnte es künftig aussehen? Haben wir dann nur noch einen Knopf im Ohr und sonst gar nichts mehr?
Ja, und gucken Sie mal bei uns im Shop rein. Gibt es auch was Neues?
Da gibt es auch was Neues, ja, ganz klar. Und vor allen Dingen, wir freuen uns immer, wenn wir dann zum Beispiel auf der Messe Leute sehen, die mit CC2-Hemden oder Umhängetaschen oder Mützen rumlaufen. Die werden dann immer besonders nett von uns begrüßt.
Ja, das war's. Daumen nach oben.
Und immer eBüb.
Und tatütata.
Das war Computer Club 2. Das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf. Technik und Produktion Anja Arp. Eine Internetsendung der Vox Mundi Medienanstalt Köln 2010.